Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Gestern wurde in Wien ein Buch vorgestellt, das herausstellt, wie Frauen im Gesundheitssystem arbeiten und wie sie vor allem das Gesundheitssystem sehen. Titel: Jetzt reden wir. Es geht darin um die Benachteiligung von Frauen und um die Wissenslücken, die es über Frauen gibt im Gesundheitswesen, sowohl um Patientinnen als auch um die weiblichen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die Autorinnen haben dazu Expertinnen interviewt, Unternehmerinnen, Politikerinnen, Ärztinnen, die es weit nach oben geschafft haben in der Hierarchie, und zwei von ihnen sitzen mir jetzt gegenüber. Ich habe die Ehre, mit Frau Vizerektorin Dr. Michaela Fritz zu sprechen. Und die zweite Stimme, Professor Krautzki-Willer, Alexandra Krautzki-Willer. Sie ist die erste Professorin für Gendermedizin hierzulande.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Frauen prägen das Gesundheitswesen. In der Pflege ist der Anteil 90%. Viele davon haben Migrationshintergrund. Und das dünnt sich dann nach oben hin, je weiter man hinaufkommt in die Hierarchie, immer mehr aus. Gestern gehört, 12% der Primarärzte sind weiblich. Die Gründe dafür, dass das eben so ist, sind altbekannt. Und das ist auch eine der Aussagen in diesem Buch, wie langsam die Fortschritte und diese Änderungen sind. Bedarf an Kinderbetreuung wird unzureichend gedeckt. Zum Beispiel, Frauen sind da immer noch hauptverantwortlich für die Pflege der Angehörigen und für die Kinder. Gibt es da eigentlich auch Positives zu berichten?
Absolut. Ich bin ganz so pessimistisch, wie das auch, ich glaube, der Guterl sagt ja immer, das braucht noch 300 Jahre, bis wir dann irgendwie gleich auf sind. Aber ich glaube, dass da, also erstens mal sind vor allem öffentliche Institutionen und Universitäten wahnsinnig bemüht, hier eine Veränderung zu bewirken. Kann man sagen, müsste noch mehr getan werden und es müsste noch schneller gehen. Aber ich glaube, es wird einen unglaublichen Druck von unten geben. Wir haben ja jetzt schon über 50% Studierende, die also Absolventinnen. Wir haben über 50% Postdocs. Dann, muss man sagen, geht leider ein bisschen die Schere auf. Also dann beginnt das Problem. Aber wenn man zum Beispiel die Tenure-Track-Professoren anschaut, auch da gelingt es uns fast 50% weiblich zu besetzen. Von dem her glaube ich, dass wir uns jetzt schon, dauert halt leider, extrem um potenziellen Nachwuchs bemühen.
Ja, also wenn man vorher gehört hat, Primärärzte, Ärztinnen, 12%, wenn es stimmt. Bei uns ist es wesentlich höher. Also aus den Berufungskommissionen haben wir immer dann so Zahlenprofessoren zwischen 23 und fast 30%. Also wir sind da im Schnitt aller Universitäten, würde ich glauben, sehr gut. Bin ja auch Vorsitzende vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. Also insofern, wir engagieren uns alle und gemeinsam im Rektorat wird wirklich sehr viel versucht, mit der Personalentwicklungsabteilung hier auch Frauen zu fördern. Trotzdem, es ist diese Leaky Pipeline da. Und es ist einfach nach wie vor schwieriger, in Führungspositionen zu kommen. Aber es bewähren sich einfach auch gar nicht so die Frauen. Ja, also das Problem, was wir eher sehen, ist in den Berufungen, wenn ausgeschrieben wird, oft wiederholt ausgeschrieben wird, wenn sich keine Frau bewirbt, dass einfach sehr, sehr wenig Frauen überhaupt sich bewerben. Und das ist das Problem. Wir müssen schauen, dass viel mehr Frauen so gefördert werden, dass sie in diese Kategorie kommen, wo sie sich bewerben können, dass sie sich hier eben auch gut messen können mit den anderen Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich müssen sie es auch wollen. Das ist nämlich auch, Frauen müssen auch diesen Weg gehen wollen. Es will auch nicht jede, auch nicht jeder. Aber bei Frauen ist sicher etwas mehr, dass man sieht, dass oft dann eine andere Entscheidung getroffen wird.
Was schon beschämend ist, dass diese Leaky Pipeline noch mal stärker auseinandergeht, wenn Kinder da sind.
Genau.
Also das, quasi der Gap wird größer, sobald die Paare Kinder haben. Und Sie haben es ja eh angesprochen. Also ich finde es unglaublich, aber wir reden immer noch über Kinderbetreuung und mangelnde Kinderbetreuung. Also da müssen wir wirklich alles tun, dass 50-50 in der Kinderbetreuung auch machbar ist und wirklich 50-50 ist.
Also früher war es so, dass viele Professorinnen tatsächlich kinderlos waren. Und das gibt es auch Vergleiche, auch international. Das ändert sich jetzt schon. Also es ist mittlerweile schon so, dass auch die jungen Frauen, die auch bei mir in der Abteilung sind, in der Klinik tätig sind, Familien haben, Kinder haben, das möglich ist zu vereinen, aber trotzdem sieht man dann halt im wissenschaftlichen Output, ist oft dann ein Einbruch. Und ich meine, klar, der Tag hat 24 Stunden und alles gleichzeitig ist doch schwer möglich. Also die Aufteilung ist sicher immer noch nicht ganz so zwischen dem Partnern, Partnerinnen, wie es sein sollte. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
Ja. Letzte Woche bei der Frau Dr. Andrea Kurz in Graz Rektorin geworden ist und die hat gemeint, ihre Karriere war eigentlich, also neben der eigenen Leistung, nur möglich, weil ihr Mann stark zurückgesteckt hat. Das belegt ja eigentlich auch die Aussage, dass 50-50 nicht Realität ist.
Also sicher war bei mir auch so, dass mich mein Mann immer extrem bei dir wahrscheinlich auch unterstützt hat und ich zusätzlich noch das Glück hatte, weil in unserer Zeit oder bei mir war es ja noch schlimmer, also da gab es ja viel weniger Möglichkeiten noch. Da war ich die einzige Frau oft am Beginn hier auch in den verschiedenen Gremien und meine Eltern haben mich extrem unterstützt, also haben mir wirklich sehr geholfen, auch in der Erziehung, Pflege meines Kindes, was oft natürlich schwierig war am Anfang, Nachtdienste machen, Ausbildung machen, immer sehr ehrgeizig, Wissenschaft weiterzumachen, egal auch in der Karenzzeit, die ganz kurz war bei mir übrigens, aber das wäre nicht gegangen ohne meine Eltern und auch ohne die Unterstützung meines Manns, muss ich ehrlich sagen.
Was man auch immer wieder hört, so wie Sie es jetzt auch geschildert haben, wie ich begonnen habe mit meiner Laufbahn, war ich die einzige Frau im Board, im Kollegium. War das bei Ihnen auch so, dass Sie das Gefühl gehabt haben, so über die Jahre ist jetzt besser geworden, sozusagen ist gemischter geworden, diverser geworden?
Ja, und das Spannende ist, dass es ja im öffentlichen Bereich gelingt, weil an der Universität es natürlich Quote gibt. Aber das hat das Buch auch schön gezeigt, auch die Privatindustrie. Also wenn die sich halt ein Ziel setzt und die sagen, wir wollen in den Führungsriegen gemischte Teams haben, weil es ist nachgewiesen, dass diverse Teams die besseren Entscheidungen treffen, dann wird das auch dort umgesetzt. Also wenn ein Wille da ist oder ein Druck von außen, glaube ich, dann tut sich doch ein bisschen mehr.
Aber weil es ein Ziel ist eben, ja? Weil es sagt, am Ende des Jahres schauen wir uns an oder Ende des nächsten Jahres, wie es, habe ich es geschafft oder nicht. Ja? Ja. An einer Stelle heißt es auch im Buch, Frauen müssen auf Frauen schauen. Gemeint ist vermutlich bei Beförderungen oder bei Entscheidungen.
Generell, glaube ich, Unterstützung. Das beginnt ganz bei den Studierenden. Wer wird bei der Diplomarbeit ausgewählt? Weil das ist ja Step for Step, nicht? Also ich kann da nicht irgendwo oben anfangen. Ich muss von unten aufbauen. Und Frauen eben auch unterstützen, so wie alle. Also ich glaube, die Qualifikation und das Engagement ist schon ganz wesentlich. Mhm. Es geht jetzt nicht nur ums Geschlecht, aber wir haben ja sehr viele hochqualifizierte und engagierte Frauen, sodass genug Auswahlmöglichkeiten meistens bestehen.
Mhm. Es ist sehr oft von den Old Boys Netzwerken die Rede im Buch. In dem Buch gibt es aber auch eine Tabelle. Eine davon ist besonders interessant. Die listet die Gründe auf, warum so wenige Frauen im Chefsessel sitzen. Das ist offensichtlich eine Umfrage. Die Hälfte der Befragten sagt, dass die Männer besser vernetzt sind. Ja, das klingt jetzt zunächst einmal wie ein Umstand, den man leicht ändern könnte. Ja, gründet man halt eigene Netzwerke. Ja, aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht, weil wann trifft man sich zum Vernetzen?
Ja, genau. Also ich glaube, die Netzwerke darf man nicht unterschätzen. Und wir tun da viel, damit sich auch bei uns vom Mentoring und auch also Frauennetzwerk, wir sind ein Gesundheitswesen, also wir versuchen da viel zu tun und ich glaube, Frauen müssen die Chance nutzen. Es ist nur halt dann wieder eine Aufgabe zusätzlich, die man bewerkstelligen muss. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und zwar nicht nur des Netzwerkens Willens, sondern auch um sich inspirieren zu lassen, um selbst Kraft zu tanken, selbst Mut zu geben. Also es geht nicht nur um das Netzwerk, ich schau mal da, gibt's die Stelle oder ich helfe dir in die Stelle. Ich glaube, es geht auch Vorbilder zu sehen und Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen in solchen Netzwerken, was alles möglich ist.
Und ich glaube, solche Netzwerke müssen irgendwie sich entwickeln, wachsen. Die Männer haben das irgendwie gelernt, schon durch die lange Tradition wahrscheinlich. Das ist anders. Und ich glaube, es beginnt schon tatsächlich früh auch in der Erziehung Gemeinschaftssportarten, wo man in der Mannschaft ist und gemeinsam was erreicht, aber auch sich misst, kämpft, aber trotzdem gemeinsam Ziele hat. Und Frauen ist oft nicht so einfach. Also können das dann auch oft gar nicht so nützen, weil nur weil ich jetzt irgendwo einen Karriereschritt will, in irgendein Netzwerk zu gehen, das ist es ja nicht. Das muss ja irgendwie wachsen und auch wirklich irgendeine echte Vernetzung sein. Ich glaube, wir müssen da auch noch lernen, besser umzugehen, oder?
Ja.
Ich glaube, Frauen tun sich tatsächlich etwas schwerer, auch in Netzwerken. Auch Netzwerke zu nutzen. Sicher ist Zeitmangel ein großer Grund dafür, aber möglicherweise auch noch mehr.
Die Wissenschaft leidet ja, das ist ja auch ein Kalauer, unter einem Mangel an Daten, mit denen sie arbeiten kann. Und in diesem Fall, in unserem Fall, geht es ja so weit, dass man nicht mal genau weiß, wie viele Diabetikerinnen gibt es. Und was mich überrascht hat gestern bei der Buchpräsentation, man weiß nicht einmal, wie viele Frauen im Gesundheitswesen überhaupt tätig sind. Ja. Ist jetzt nicht die wichtigste Zahl, aber...
Auf jeden Fall dominierend, das kann ich sagen. Ja, ungefähr 80%, weil allein Pflege und alle Gesundheitsberufe, alles, was mit Empathie, mit direktem Kontakt mit Menschen zu tun hat, sind die Frauen dominierend, nur halt nicht in den Führungsetagen.
Ja. Hat die Pandemie eigentlich etwas an dieser Datentransparenz geändert oder ist es eigentlich immer wieder dort, wo wir vorher waren?
Ich glaube, nur sehr kurzfristig. Ich meine, von der Pandemie ist viel geblieben in Richtung Digitalisierung und dass man aufgezeigt hat, was möglich ist. Aber auch die Pandemie hat nicht geschafft, diese Datensilos aufzubrechen. Aber ich glaube, es ist inzwischen immerhin von allen erkannt, dass das ein Problem ist. Und gleichzeitig ein riesiges Potenzial für Österreich, weil in Wahrheit die Player sich ja auch alle kennen. Also, und ich glaube, ganz vage gibt es ein bisschen Bewegung. Es ist das Thema Datenschutz eines, hinter dem sich viele aus meiner Sicht verstecken. Ich glaube, es wäre vieles möglich, Daten zu verknüpfen und sinnvoll Forschung damit zu machen. Und Datenschutz ist sehr oft nur ein vorgeschobener Grund, wieso jemand die Daten nicht hergeben will. Allerdings, der Hund liegt dann auch immer im Detail. Also wie verknüpft man es dann wirklich? Wie aussagekräftig sind die Daten, die wir haben? Also es ist dann, man redet so leicht drüber, ja, vernetzt man mal die Daten und öffnen die Silos. Im Detail liegen da natürlich wahnsinnig viele juristische und auch technische Probleme, Hürden, die aber lösbar wären, wenn man nur auch will.
Und ich glaube, gerade für die Wissenschaft, gerade für uns Universitäten, für die Forschung, wäre das eben ein Riesenpotenzial, wenn wir da Zugang hätten. Und da hätte man dann auch eine gewisse Garantie, dass hier auch ein entsprechender Umgang mit den Daten ist und eben die Privatsphären trotzdem geschützt bleiben. Aber die Wissenschaft profitiert und dadurch ja letztlich jede Einzelne, weil der Wissensgewinn geht ja wieder in die Behandlung hinein und da profitieren dann die Patientinnen und Patienten letztendlich, wenn es jetzt um Medizin geht, was eben unser Anliegen ist. Und wir sind ja da wesentlich schlimmer als andere Länder in Europa. Wir nehmen das noch viel strenger. Also da gibt es sicher Möglichkeiten, das besser zugänglich zu machen für die Forschung.
Ein weiterer Augenöffner für mich zumindest war, dass die Studienteilnehmer auch nicht aufgeteilt sind, also nicht sozusagen verpflichtend aufgeteilt sind, entsprechend der Verteilung Mann-Frau in der Gesellschaft.
Also Sie meinen in klinischen Studien, wenn es um Arzneimittel geht? Ich meine, da hat sich aber viel verändert. Ja. Ich meine, früher hat man ja nicht mal, das habe ich erfahren, menstruierende die Frauen in klinische Studien aufgenommen und immer natürlich die Angst, die Hormone, irgendwelche Resultate verändern. Und vor allem, genau, Alexander, das Thema, wenn jemand schwanger sein könnte, einfach auch zum Schutz der Studienteilnehmerinnen. Aber inzwischen gibt es schon klare Richtlinien, hier auf Diversität zu achten, und zwar schon bei den Mausversuchen bis hin auf dann zu den klinischen Studien.
Aber halt unterrepräsentiert trotzdem, also auch in den aktuellen Studien, selbst wenn die Frauen zu 50% von Krankheiten betroffen sind oder teilweise wie bei der HFpEF, einer besonderen Form der Herzschwäche, doppelt so häufig betroffen sind wie Männer, ist dann in den Studien gerade mal vielleicht an die 50% und sonst meistens so 25-30%. Also es ist noch entfernt davon, dass wirklich die Geschlechter in den Studien so abgebildet sind in der Regel, wie sie von den Krankheiten betroffen sind. Aber es ist auch nicht einfach. Wir machen ja auch klinische Studien. Es ist tatsächlich oft gar nicht so einfach, auch Frauen in Studien zu bekommen, weil sie einfach vorsichtiger sind, ängstlicher sind und gar nicht so oft bereit sind mitzumachen. Da muss auch ein Umdenken folgen. Ich weiß nicht, ob Österreich da speziell ist, dass man eben auch bereit ist, bei Studien mitzumachen, und um dann letztlich selbst und alle profitieren zu lassen.
Aber es gilt ja auch umgekehrt, Alexander. Es gibt ja auch Krankheiten, die bei den Männern schlechter diagnostiziert, anscheinend.
Depressionen, Osteoporose, ja, natürlich, das gibt es genauso. Aber mehr ist es halt auf Seiten der Frauen. Aber natürlich gibt es ganz viel in der Männergesundheit, was noch Blindflecken sind. Also das ist überhaupt keine Frage, weil ja auch der Prototyp Mann ein bestimmter war und weiß, 35 Jahre, 80 Kilo. Also ich meine, da haben wir ja mittlerweile ganz viele verschiedene Subgruppen sozusagen von.
Migräne ist, glaube ich, auch so ein Fall, wo die Männer unterdiagnostiziert sind.
Ja, die haben teilweise auch andere Formen von Kopfschmerzen. Also Migräne ist wahrscheinlich schon nach wie vor eher ein Frauenproblem.
700 Erkrankungen gibt es laut diesem Buch, wo Frauen die Symptome nicht erkannt werden, nicht richtig erkannt werden. Das ist eine erschreckende Zahl, wenn man das jetzt so hört.
Also zu den 700 Krankheiten kann ich jetzt nicht konkret sagen, aber es gibt eben Aufzeichnungen, dass Frauen bei sehr, sehr vielen Krankheiten einfach später diagnostiziert werden als Männer und dass die Symptome nicht so gut erkannt werden, weil eben in den Studien auch eher die Männer eingeschlossen waren, weil viele Leitlinien immer noch eher auf den alten großen Studien beruhen, wo halt auch eher männliche Symptomatik und Behandlungskonzepte dominiert haben. Das beginnt jetzt langsam sich zu verbessern, aber das wird auch noch lang dauern. Vor allem, was das Problem ist, es ist in der Medizin ja so ein enormer Fortschritt tagtäglich in jedem einzelnen Fachbereich. Und wir müssen ja immer an Bord sein sozusagen bei allem, was sich jetzt aktuell entwickelt. Und gleichzeitig hätte aber so viel aufgearbeitet gehört, was schon abgeschlossen ist. Und das ist irgendwie gar nicht möglich, das gleichzeitig alles zu machen. Aber zumindest müsste man eben schauen, dass wir jetzt in dem, was aktuell stattfindet, schon im Studiendesign die Frauen entsprechend drinnen haben und dann auch die Analysen geschlechtergetrennt vorliegen haben und daraus dann Schlüsse machen. Und da kann die KI auch sicher helfen, wenn Datensätze von Frauen auch genauso eingeschlossen sind wie von Männern.
Anderes Thema, wenn ich mit höherrangigen Vertretern einer Universität rede und frage, wie ist das eigentlich mit dem Gender Pay Gap? Gibt es den bei euch? Kriege ich immer die klare Antwort, nein, gibt es nicht. Frage ich eine Stufe drunter, vielleicht bei assoziierten Professorinnen, bei Assistenzprofessorinnen, heißt es, natürlich gibt es das. Ja. Ist bei Professoren das Gehalt Verhandlungssache, anders gefragt?
Bei den 98er Professuren ist, glaube ich, Verhandlungssache. Darunter versuchen wir schon wirklich einheitlich nach unseren Gehaltsschemen vorzugehen. Aber es wird ja wirklich für die Wissensbilanz immer ausgewertet und wir haben keine Gender Pay Gap. Und ich glaube, wir hatten jetzt einmal ganz kurze Zeit einen inversen Gender Pay Gap, also aus irgendeiner Umstellung, Beamte und so weiter kam, wo eine Zeit lang dann, wenn wir mehr Frauen rekrutiert haben, eine Zeit lang war es bei uns sogar umgekehrt. Aber also ich würde sagen, über weite Strecke haben wir keinen.
Keine Wahrnehmung
dazu. Wir müssen zum ersten dort sein, wo es Verhandlungssache ist, weil da wissen wir einfach ganz generell, dass Frauen meist schlechter verhandeln. Aber das hat sich vielleicht jetzt auch schon geändert.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, sind Frauen sehr gute Verhandlerinnen.
Ja? Na, das freut mich zu hören.
Genau. Aber es geht ihnen auch nicht immer um ihren Gehalt. Es geht ihnen auch um die Berufungspakete. Und es ist ja, alle Unis wollen gute Frauen rekrutieren. Und die haben schon gelernt und wissen, dass sie Mangelware sind. Also ich habe gerade vom Spitzenforschungsinstitut jetzt gehört, die haben eine Mathematikerin rekrutiert, die noch nicht mal ihren PhD fertig hatte und rausverhandelt hat, dass sie noch 2 Jahre an die UCLA gehen kann. Also es gibt inzwischen Domänen, gerade im Artificial Intelligence und der Naturwissenschaften, wo die Frauen wahnsinnig gute Positionen haben für sich und für quasi ihre Gruppe gut zu verhandeln. Und die nutzen das und das ist manchmal anstrengend, aber ich gönne es natürlich jeder Frau.
Es ist schön zu hören, wenn sich etwas tut.
Letzte Frage. Ich glaube, Sie würden beide wieder Medizin studieren, so habe ich es zumindest verstanden. Was hätten Sie gern schon früher gewusst über das Studium, über die Karriere, über wie das alles so laufen wird?
Schwer zu sagen. Wenn ich jetzt nur rückblickend auf mich selbst reflektiere, dann hat sich da immer eins aus dem anderen heraus ergeben. Und oft, also ganz am Anfang war ja noch nicht so klar, wohin. Ich hatte nicht ein Ziel, sondern das hat sich angepasst. Eine gewisse Flexibilität muss sicher auch da sein. Und man hat Erfolge, die einen motivieren, und man hat auch wieder Niederschläge, aus denen man auch teilweise lernt, die natürlich kurzfristig auch frustrierend sind, aber letztlich kann man daraus auch wieder Energie gewinnen und vielleicht was noch besser umsetzen. Also ich könnte es jetzt gar nicht so sagen. Sicher Netzwerke wären gut gewesen, von Anfang an schon aufgebaut zu haben, aber das war halt nicht. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so nur ist, jetzt nur Frauennetzwerke. Also wenn ich an mich selbst denke, da waren immer schon auch Männer dabei, die mich unterstützt haben, genauso wie Frauen, ja. Also ich würde das jetzt gar nicht nur auf das Geschlecht festmachen, sondern einfach, dass man Mentoren, Mentorinnen hat, die einen unterstützen, wo man profitiert. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, was irgendwie jetzt anders besser gewesen wäre.
Mhm. Ich finde die Frage auch nicht ganz einfach. Kann man nur rückblickend, kann man nur sagen, also das Erstaunliche war, dass es einfach immer wieder Mut braucht, auch Mut in zum Beispiel Positionen zu gehen, die man sich vor allem als Frau vielleicht nicht zutraut. Mhm. Und das ist auch das, was ich den jungen Nachwuchsforscherinnen und Ärztinnen gern mitgeben muss, sich eigentlich mehr zuzutrauen, als man das Gefühl hat, dass man kann. Weil ich glaube, dieses sogenannte Imposter-Syndrom leiden viele drunter, auch Männer, gibt es auch ganz berühmte Beispiele, aber tendenziell glaube ich schon noch mehr Frauen. Und das so bewusst im Kopf zu haben, dass es Mut braucht, das ist so quasi auch mein Ratschlag, den ich mitgeben würde.
Eins ist mir jetzt vielleicht noch eingefallen, dass ich habe mich sehr lang, aber das würde ich wahrscheinlich wieder so tun, wirklich rein auf die Forschung konzentriert, einfach noch besser zu sein, noch was Neues zu erfinden, wirklich rein forschungsorientiert. Wenn man aber dann in der Karriere weiterkommen möchte, merkt man dann schon, dass es auch wichtig ist, die Strukturen zu kennen, Organisationen zu kennen, auch politisch jetzt in irgendeinem Bereich da sich zu engagieren, weil man sonst gar nicht genau weiß, welche Schritte wann zu setzen sind. Und das habe ich relativ spät begonnen. Es hätte mir wahrscheinlich etwas leichter gemacht, den Weg, wenn ich das schon früher getan hätte.
Und das ist aber ganz ein guter Punkt, Alexander, weil diese fleißigen Frauen, die immer Ja sagen und das auch noch machen, ist nämlich so, wenn wir über das Gesundheitssystem reden, auch ein Grund, warum dort, glaube ich, so viele Frauen sind und auch ein Grund, der vielleicht manche in ihrer Karriere hindert, weil nur das fleißig abarbeiten, das reicht nicht, sondern man muss eben auch sich Zeit nehmen, um kreativ zu sein, um eben innovative Schritte zu setzen oder sich zu vernetzen.
Absolut. Mhm.
Danke ich Ihnen für Ihre Zeit.
Danke.
Das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer.
Dankeschön.
Ihnen auch.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.